Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.
Es ist eins der wohl größten Mysterien, die die Wirren der letzten Tage des Zweiten Weltkriegs produziert haben. Und es beschäftigt bis heute Historiker, Abenteurer und Schatzsucher in ganz Europa, das Bernsteinzimmer. Ein prunkvoller Raum voll mit Gold und Bernstein, das die Wehrmacht 1941 aus dem Katharinenpalast in St. Petersburg geraubt hat. Und genau um dieses Zimmer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht es heute in dieser Folge unseres True Crime Podcasts, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Bastian Angenent. Ich leite den Digitalbereich beim Weserkurier. Und ich habe ehrlich gesagt auch erst mal gestockt, als ich das erste Mal von diesem Thema gehört habe, das Bernsteinzimmer in einem regionalen True Crime Podcast. Aber tatsächlich führt uns eine der ganz wenigen Sachen, die man über den Verbleib des Bernsteinzimmers weiß, zu uns in die Region, und zwar genau nach Bremen. Und bei mir ist Felix Wendler, Redakteur im Bremer Lokalressort des Weserkurier, der genau weiß, wie diese Geschichte zustande gekommen ist. Moin Felix, schön, dass du da bist.
Moin Bastian, schön, dass ich da sein darf.
Ja Felix, das Bernsteinzimmer, es gibt tatsächlich die wildesten Theorien und Legenden rund um den Verbleib. Und wenn ich deinen Text zu dem Bremer Bezug zu dieser Geschichte so lese, glaube ich auch, deine Recherche dürfte einigermaßen wild gewesen sein, oder?
Ja, einigermaßen wild trifft es ganz gut. Und zumal diese Geschichte noch nicht mal in der kompletten Vollständigkeit wiedergegeben werden kann, so wie sie jetzt in Textform vorliegt. Es sind schon wirklich einige, wie du sagst, Wirren, und die sich da abgespielt haben um das Jahr 1997 herum. Sowohl mit internationaler Prominenz belegt, als auch mit Lokalkolorit, mit ziemlich abenteuerlichen Gestalten, mit Gerichtsverfahren, mit großen Summen, mit denen damals jongliert worden ist. Das ist eigentlich alles dabei, was eine historisch aufgeladene Geschichte irgendwie spannend macht.
Ja, absolut. Ein richtiger Krimi, der dann tatsächlich sich bei uns hier in Bremen abgespielt hat. Aber bevor wir genau darauf eingehen, wie Teile des Bernsteinzimmers tatsächlich nach Bremen gelangt sind, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch gar nicht so viel damit anfangen können. Bernsteinzimmer, großes Mysterium, große Legende. Was genau steckt eigentlich dahinter?
Also das Bernsteinzimmer ist ein ziemlich pompöser Raum, der, wie der Name schon nahelegt, hauptsächlich aus Bernstein, aber auch aus Gold- und Spiegelelementen besteht. Wurde Anfang des 18. Jahrhunderts, genauer gesagt im Jahr 1701, vom Preußenkönig Friedrich I. in Auftrag gegeben, ist dann aber relativ schnell als Tauschobjekt an den russischen Zaren gegangen im Jahr 1716.
Okay, und da blieb er dann halt auch eine Weile. Und dann fängt eigentlich das Mysterium an in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Was ist da passiert?
Genau, das Bernsteinzimmer war eigentlich zwei Jahrhunderte lang im Katharinenpalast bei St. Petersburg zu bewundern, ist dann im Jahr 1941 von der einrückenden Wehrmacht geraubt worden, in Kisten verpackt, ins damalige Königsberg gebracht worden. Und spätestens 1944 verliert sich die Spur des Bernsteinzimmers.
Die Spur verliert sich, und die verliert sich tatsächlich komplett. Also es ist wirklich kein gesicherter Fakt, wie es mit dem Bernsteinzimmer nach 1944 weiterging, bekannt. Bis auf genau den Fall, den du uns jetzt näher bringen kannst. Und wie du gerade schon eingangs gesagt hast, wir springen ins Jahr 1997, genau genommen ein Dienstagmorgen, der 13. Mai. Und da befinden wir uns in einer Anwaltskanzlei. Wie passt das alles zusammen und was hat das mit dem Bernsteinzimmer zu tun?
Ja, das ist der Anfang einer langen Geschichte. Wir befinden uns in einer Bremer Anwaltskanzlei, relativ prominent gelegen in der Bremer Innenstadt. Da ist ein Mann tätig, der heißt Manhard K., Anwalt und Notar. Und an diesem Dienstagmorgen, dem 13. Mai 1997, hat er auswärtige Gäste zu Besuch, mit denen er ein millionenschweres Geschäft abwickeln will. Konkret geht es um ein Mosaik, ein Steinmosaik, das mit Halbedelsteinen besetzt ist, sehr pompös, sehr schön anzusehen. Damaliger Verkaufswert oder angestrebter Verkaufspreis, 2,5 Millionen US-Dollar beziehungsweise 4 Millionen Mark, soll in dieser Kanzlei veräußert werden. Das Interessante daran, und das ist, glaube ich, der Anfang dieser spannenden Geschichte, ist, dass der Käufer kein echter Käufer ist, sondern ein Polizeidirektor, der zu einem Scheinkauf nach Bremen gekommen ist, um eben dieses Mosaik zu beschlagnahmen, das eine lange Vorgeschichte hat.
Und genau dieser Polizeidirektor, der spielt ja auch eine zentrale Rolle in deinem Text, mit dem hast du korrespondiert, Peter Schultheiß, Polizeidirektor des Potsdamer Polizeipräsidiums. Was das Ganze mit Potsdam zu tun hat, das wirst du uns später noch erklären. Wie hast du von seinen Erfahrungen profitieren können? Was hat er dir geschildert?
Genau, ich habe mit Peter Schultheiß Kontakt aufgenommen. Der Mann ist mittlerweile 80 Jahre alt und er hat mir einen Bericht zur Verfügung gestellt, den er schon vor einigen Jahren geschrieben hat, in dem er relativ detailliert aufzeigt, wie damals sowohl dieser Deal abgelaufen ist in Bremen, als auch die Vor- und Nachgeschichte. Von diesem Bericht konnte ich auf jeden Fall sehr profitieren, weil da wirklich einige Abenteuerlichkeiten drinstecken, die ich dann auch im Nachhinein noch weiter recherchieren konnte.
Und Peter Schultheiß war also tatsächlich auch in der Anwaltskanzlei dabei, als dieses Geschäft getätigt werden sollte?
Genau, Peter Schultheiß hat den Auftrag bekommen, als Scheinkäufer nach Bremen zu fahren, sich anzuschauen, ob dieses Mosaik wirklich ein Original ist. Er hatte einen Sachverständigen dabei und er war auch derjenige, der das Mosaik dann letztendlich beschlagnahmt hat.
Was hat ihn denn dazu gebracht, oder beziehungsweise wie ist dieser Auftrag zustande gekommen, nach Bremen zu reisen? Wo sind die Ermittler auf die Spur dieses Fragments des Bernsteinzimmers gekommen?
Ja, es ist ein bisschen ein Wirren der Kunstwelt, kann man glaube ich sagen. Laut Schultheiß hat alles schon begonnen im Dezember 1996. Damals ist ein bekanntes Gemälde abhanden gekommen, und zwar aus Potsdam. Daher auch die Tatsache, dass der Potsdamer Polizeidirektor involviert worden ist. Und zwar ist ein Gemälde von Caspar David Friedrich gestohlen worden. Und im Zuge dieser Suche hat sich die Polizei umgehört in der Kunstszene in Potsdam. Da waren auch ehemalige DDR-Kunstankäufer involviert. Und im Zuge dieser Recherche ist dann ein Hinweis gekommen, beziehungsweise an einen Mittelsmann auch ein Angebot überbracht worden, das wohl auf dem grauen Markt, wie man sagt, auch ein Teil des Bernsteinzimmers zum Verkauf steht. Erstmal war natürlich sehr unklar, ob es wirklich um ein Original geht, weil, wie gesagt, das Bernsteinzimmer war seit vielen Jahrzehnten spurlos verschollen. Dementsprechend war die Skepsis bei den Beteiligten natürlich groß, dass es wirklich ein echtes Fragment des Bernsteinzimmers ist.
Ja, die Skepsis kann ich, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Zumindest geht es mir immer so, wenn ich irgendwo etwas lese oder höre vom Bernsteinzimmer, dann denke ich erstmal immer, jetzt geht es eher in den Bereich der Sage als um Tatsachen. Aber es muss ja irgendwas an der Stelle gegeben haben, das die Ermittler veranlasst hat, hartnäckig zu bleiben. Was war da der Ansatzpunkt, zu sagen, in dem Fall bleiben wir dran?
Ja, man wollte sich auf jeden Fall dieses Fragment anschauen, weil unabhängig davon, ob es echt gewesen wäre oder nicht, ist natürlich klar, dass die Polizei hinterhergehen wollte, weil falls es eine Fälschung gewesen wäre, hätte man natürlich trotzdem ermitteln müssen. Und Peter Schultheiß sagt, für ihn hat sich der Verdacht erhärtet, dass es sich um ein echtes Fragment handeln könnte, als die Verkäufer sich eben geweigert haben, einen Teil dieses Mosaiks ihm zuzusenden, mit der Begründung, dass das den Wert mindern würde. Und Peter Schultheiß sagt, das ist für ihn der erste Moment gewesen, an dem er gedacht hat, es könnte wirklich was dran sein.
Ja, und dann sind wir ja schon wieder bei der Szene, die wir eingangs beschrieben haben. Peter Schultheiß fährt als Falscher, als verdeckter Käufer nach Bremen und sucht die besagte Anwaltskanzlei auf. Du beschreibst in deinem Text auch, dass unter anderem noch vor dem Gebäude weitere Beamte in Zivil warten, also tatsächlich wie im Film. Wie ist letztendlich die Aktion da verlaufen?
Ja, eigentlich war es eine relativ kurze Aktion letztendlich. Ist ganz interessant, es gibt dazu auch Videoaufnahmen, die damals vom Spiegel TV-Team, was auch involviert gewesen ist, in gewisser Weise in diesem Fall gemacht worden sind. Daran sieht man auch, wie der Anwalt bzw. Notar und sein Sachverständiger zuerst mit Peter Schultheiß sprechen in einem Café vor der Kanzlei. Dann hat sich das so zugetragen, dass alle Beteiligten in die Kanzlei gegangen sind. Der leitende Polizeidirektor, der als Scheinkäufer aufgetreten ist, hat sich das Mosaik zeigen lassen, zusammen mit dem Sachverständigen. Der hat dann die Echtheit bestätigt und daraufhin wurde das Mosaik beschlagnahmt. Die angeblichen Kunstkäufer haben sich als Polizeibeamte zu erkennen gegeben und das Mosaik dann erstmal in Verwahrung genommen.
Ja, und das ist, glaube ich, auch die Stelle, an der so mancher Drehbuchautor gesagt hätte, ja, das reicht bis hierhin, da kriegt man eine spannende Geschichte mitgefüllt. Allerdings, und das gibt ja auch dein Text wieder da, nimmt der Fall nochmal richtig Tempo auf. Es kommen natürlich Schlagzeilen und das hat natürlich unter anderem, du hast es gesagt, Spiegel TV war dabei, auch mit dem Spiegel zu tun. Woher wussten denn die Reporter, wo sie an diesem Dienstagmorgen zu sein hatten?
Ja, es ist nicht ganz gesichert. Da gibt es zwei unterschiedliche Positionen. Der Spiegel hat sich selbst im Nachhinein dazu geäußert. Darin heißt es eine relativ interessante Behauptung, dass alles damit begonnen habe, dass eben jener Peter Schultheiß einen Zettel verloren habe. Man weiß nicht genau, bei welcher Gelegenheit, auf dem das Wort Bernsteinzimmer gestanden habe. Peter Schultheiß bestreitet, dass das so gewesen ist. Er sagt, der Spiegel ist an die Informationen gelangt, dass da etwas stattfinden soll in Bremen, weil einer der Informanten aus der Kunstankäufer-Szene, der vorher auch da seine Rolle gespielt hat, dem Spiegel die Geschichte zum Kauf angeboten hat. Wie auch immer das letztendlich zustande gekommen ist, auf jeden Fall ist es so, dass der Spiegel die Aktion und die Vorbereitung von Anfang an begleitet hat. Und letztendlich auch mit einem Team vor Ort gewesen ist, das Ganze gefilmt hat, wovon Peter Schultheiß übrigens nach eigener Aussage nichts gewusst hat. Er wusste, dass seine Leute, die unten in Zivil gewartet haben, den Einsatz filmen, aber dass der Spiegel auch da war und aus Fenstern heraus gefilmt hat, so hat er mir es erzählt, hat er dann auch erst im Nachhinein erfahren.
Ja, auf welchem Weg auch immer die Kolleginnen und Kollegen von der Geschichte erfahren haben, man kann ihn da nur gratulieren. Das war natürlich damals, wie es auch heute gewesen wäre, eine Riesensensation, ein Teil des Bernsteinzimmers in Bremen. Aber jetzt stellt sich natürlich eigentlich die spannendste Frage. Wie ist denn dieses Fragment überhaupt nach Bremen gekommen? Und wer steckt hinter dem Angebot, das dieser Anwalt in Bremen dort vertreten hat?
Ja, der Mann, der hinter diesem Verkauf steht und in dessen Auftrag der Anwalt gehandelt hat, wurde zunächst als Mr. X bezeichnet. Im Nachgang dieses Scheinverkaufs hat es ungefähr eine Woche gedauert, bis dann herausgekommen ist, wer wirklich dahinter steckt. Mr. X ist ein Bremer Rentner gewesen, Hans Henning A. Und wie er an das Fragment gelangt ist, ist auch ein wesentlicher Teil dieser abenteuerlichen Geschichte. Und 100%ig geklärt bis ins letzte Detail ist dieser Umstand auch noch nicht.
Aber es gibt eine Theorie?
Es gibt eine Theorie. Ich würde sagen, es ist auch mehr als eine Theorie. Es ist wohl so gewesen, dass der Vater dieses Bremer Rentners 1941 an dem Abtransport des Bernsteinzimmers beteiligt gewesen ist. Der war ein Wehrmachtsoffizier und er ist dabei gewesen, als unter anderem dieses Mosaik von St. Petersburg nach Königsberg abtransportiert werden sollte. Und gesichert ist wohl, dass er im Jahr 1941 an dieses Fragment gelangt ist. Ob er es selber gestohlen hat, ob er es möglicherweise von jemandem angekauft hat, ist nicht letztendlich geklärt. Ebenso ist nicht geklärt, wie er das Mosaik nach Bremen gebracht hat. Aber klar ist, dass dieses Mosaik 1941 auf dem Weg nach Königsberg verschwunden ist.
So, und jetzt liegen natürlich zwischen dieser Geschichte 1941 und 1997, wo wir diese Szene in der Anwaltskanzlei haben, einige Jahre. Wie ist denn Hans Henning A. da überhaupt drauf gekommen, was er da in den Händen hat oder beziehungsweise warum hat er erst so spät diesen Verkauf angeleiert?
Hans Henning A. behauptet, erst nach vielen Jahren darauf gestoßen zu sein, was wirklich dieses Mosaik ist. Hans Henning A.'s Vater ist 1978 gestorben. Bis dahin war das Mosaik wohl auf dem Speicher verborgen. Nach dem Tod des Vaters hat der Sohn es gefunden und nach eigener Aussage an seine Wand im Wohnzimmer gehängt. Und erst nach 12 Jahren will er bemerkt haben, aufgrund eines Fernsehbeitrags, was da wirklich sein Wohnzimmer schmückt. dann in den Folgejahren auch im Austausch mit seinem Anwalt und Notar, den er schon aus Kindheitstagen kannte, soll er versucht haben, dieses Mosaik dann auf den Markt zu bringen, was selbstverständlich auch nicht so leicht ist bei so einem ja, historisch aufgeladenen Kunstwerk, was sich ja auch nicht mal eben an jeder Straßenecke veräußern lässt.
Und damit sind wir in dem Stadium der Geschichte angelangt, über das du schreibst, als ob es nicht bis hierhin schon genug gewesen wäre. In der Folge entsteht auf mehreren Ebenen ein zunehmendes Durcheinander. Wir haben also auf der einen Seite den Bremer Rentner Hans-Henning A., der, wie er sagt, unwissentlich ein Teil des Bernsteinzimmers bei sich hübsch an die Wand gehängt hat. Und auf der anderen Seite die Ermittler, die sagen, ja, das kann ja auch irgendwie alles nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Und da sind wir ja dann auch bei der rechtlichen Frage. War die ganze Aktion in der Bremer Anwaltskanzlei das ein illegales Angebot eines geraubten Kunstwerks oder durfte Hans-Henning A. das vielleicht sogar anbieten?
Ja, alles hängt davon ab, ob Hans-Henning A. die Wahrheit sagt. Wenn es nämlich so ist, dass er erst 1990, wie er sagt, davon erfahren hat, welchen Ursprung dieses Mosaik wirklich hat, dann wäre es tatsächlich in seinem Besitz gewesen, weil das deutsche Recht nämlich vorsieht, dass ein Gegenstand in den eigenen Besitz übergeht, wenn der Besitzer davon ausgehen kann, dass er wirklich der rechtmäßige Eigentümer ist. Wenn das innerhalb von 10 Jahren, sagen wir mal, nicht widerlegt ist und er in diesem guten Glauben 10 Jahre lang ist, gehört der Gegenstand ihm. Und Hans-Henning A. und sein Anwalt haben im Nachhinein behauptet, dass dem so gewesen sei und dementsprechend Anspruch auf dieses Mosaik erhoben. Die wollten es zurückhaben von der Staatsanwaltschaft.
Aber wie soll es bei diesem Fall auch anders sein? Es bleibt natürlich nicht bei dieser juristischen Frage zwischen Hans-Henning A. und der Staatsanwaltschaft. Es gibt noch viele weitere Interessen. Der Fall hat natürlich auch eine große Öffentlichkeit auf sich gezogen. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Leute, die jetzt auch mitreden wollen.
Genau, es geht jetzt längst nicht mehr nur um das Mosaik selbst und den Streitwert, den Geldwert, sage ich mal, sondern es geht jetzt auch um politische Dimensionen. Es handelt sich bei dem Mosaik um Raubkunst, es geht um die deutsch-russischen Beziehungen, um die Frage, wie allgemein mit solchen Gegenständen verfahren werden soll. Und im Zuge dessen schalten sich dann ja auch Akteure ein, die auch politische Ansichten dazu haben, unter anderem der bekannte Bremer Professor Wolfgang Eichwede, Osteuropa-Experte und auch Beutekunst-Experte. Und der hat dann einen sehr ungewöhnlichen Vorstoß gewagt, hat sich zu einem Treffen mit Hans-Henning A. verabredet in einer Bremer Kneipe im Ostertor. Und dann sollen die da zusammengesessen haben, einen Abend lang Bier getrunken und darüber verhandelt haben, dass man möglicherweise Hans-Henning A. einen Finderlohn bezahlt, wenn er die Rechte an diesem Mosaik abtritt. Es ging da wohl angeblich um 250.000 Mark, die Eichwede angeboten haben soll, wenn A. die Besitzrechte an diesem Mosaik abtritt. Das hat er abgelehnt und im weiteren Verlauf ist es auch nicht mehr zu einem Gerichtsverfahren gegen ihn gekommen, weil er im darauffolgenden Sommer gestorben ist. Dementsprechend ist auch das, was juristisch später passiert ist, nur in Gegenwart des Anwalts und Notars geschehen.
Und was ist da letztendlich bei rausgekommen? Also wie ist es mit dem Mosaik weitergegangen und wo befindet sich es heute?
Ja, es ging weiter mit Verhandlungen über dieses Mosaik. Was Eichwede im ersten Versuch nicht gelungen ist, hat dann der damalige Präses der Bremer Handelskammer, Bernd Hockemeyer, geschafft. Er hat der Tochter von Hans-Henning A. 200.000 Mark Ablöse bezahlt für dieses Mosaik, einfach um sicher zu gehen, dass es nicht jahrelang zivilrechtliche Verfahren gibt, um den Besitz dieses Mosaiks, hat die Sache quasi damit erledigt und hat damit die Voraussetzung für ein Tauschgeschäft geschaffen, für ein deutsch-russisches Tauschgeschäft, das unter anderem vom damaligen Bürgermeister Henning Scherf zusammen mit Wolfgang Eichwede ausgehandelt worden ist. Es ging konkret darum, dass dieses Mosaik an seinen rechtmäßigen Platz zurückkehrt nach Russland. Im Gegenzug dafür wurde ausgehandelt, dass Bremen 101 Arbeiten zurückbekommt, die ursprünglich aus der Bremer Kunsthalle stammten und bei Kriegsende nach Russland verbracht worden waren. Das ist der weitere Verlauf von diesem Tauschgeschäft. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis es dann letztendlich soweit gewesen ist. Ende April 2000, also ziemlich genau vor 22 Jahren, ist es dann soweit gewesen, Henning Scherf ist zusammen mit dem damaligen Kulturstaatsminister Michael Naumann nach Russland gereist, in den Katharinenpalast und hat das Mosaik an den ursprünglichen Platz zurückgebracht, unter anderem in Anwesenheit vom russischen Präsidenten Wladimir Putin.
Okay, und da ist es auch bis heute zu besichtigen, aber natürlich nährt sowas auch die Legenden und Mysterien, die es ohnehin schon um das Bernsteinzimmer gibt. Hat denn dieser Fund im weiteren Verlauf bei Historikern oder Abenteurern in irgendeiner Weise weitere Fakten hervorgebracht, wie es jetzt wirklich um den Verbleib des Bernsteinzimmers steht?
Nein, in dem Sinne nicht, weil das Mosaik ja schon 1941 weggekommen ist, also letztendlich bevor es dann auch verschollen ist. Natürlich ist es so gewesen, dass so ein Fund immer wieder für Aufmerksamkeit sorgt und solche Funde natürlich auch Leute motivieren, die auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer sind, weiterzumachen. Und es ranken sich weiter Mythen und Legenden um das Bernsteinzimmer. Es gibt hunderte Theorien, wo das Zimmer sein könnte. Und dementsprechend hat dieses Fragment, das in Bremen aufgetaucht ist, natürlich dazu beigetragen, den Mythos des Bernsteinzimmers weiter am Leben zu erhalten. Es ist aber kein konkreter Hinweis daraus erwachsen, wo sich das Bernsteinzimmer in Gänze jetzt tatsächlich befindet.
Es darf also weiter gerätselt und geforscht werden und ich bin mir sicher, das wird es auch weiterhin in den nächsten Jahren. Ein paar Theorien, die es um den tatsächlichen Verbleib des Bernsteinzimmers gibt, hast du uns ja auch zusätzlich zu dem Bremer Fall aufgeschrieben. Felix, vielen lieben Dank für die Einblicke in diese spannende Recherche.
Sehr gerne.
Ja, und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einmal genau nachlesen wollen, wie damals Teile des Bernsteinzimmers nach Bremen gelangt sind, besuchen Sie uns gerne auf weser-kurier.de. Ansonsten kann ich Ihnen auch noch ganz herzlich unser True Crime Magazin aus der Reihe WK Geschichte ans Herz legen. Dort finden Sie nicht nur die Recherchen meines Kollegen Felix Wendler, sondern auch noch 15 echte weitere Kriminalfälle aus Bremen und der Region. Das können Sie direkt bestellen unter shop.weser-kurier.de. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Das war Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weser-Kurier-Podcast.